Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Barbender Erde, die hat ein großartiges Buch mitgebracht, ihr neues Buch Wie die Sonne in der Nacht. Und dazu hat sie natürlich wieder, wie wir das von ihr kennen, recherchiert. Das spielt in New Mexico und sie hat auch schöne Bilder mitgebracht. Und während sie liest, werde ich immer mal wieder weiterklicken, dann können Sie da so richtig eintauchen. Und im Anschluss, wenn noch ein bisschen Zeit ist und Sie Fragen haben, gerne ruhig auch Fragen stellen, dann komme ich zu Ihnen und ja, dann beantwortet Antje bestimmt noch die ein oder andere Frage.
Gerne.
Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der Lesung.
Dankeschön, Susanne. Danke. Hören Sie mich alle? Geht so, gut. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich freue mich auch, dass ich wieder mit einem Indianerbuch da bin. Es hat sehr großen Spaß gemacht, dafür zu recherchieren und auch es zu schreiben. Ich muss, bevor ich anfange, ein ganz klein bisschen was erzählen, damit Sie wissen, wo ich da einsteige. Es geht um die 17-jährige Mara, die hat ein deutsches Mädchen, die hat in New Mexico, in Taos, hat die ein Austauschschuljahr gemacht. Das Schuljahr ist zu Ende und sie soll jetzt für 4 Wochen das Haus ihrer Gasteltern noch hüten, die verreisen wollen. Und für diese 4 Wochen sollte eigentlich ihr Freund Nils aus Deutschland kommen, aber wie das so ist bei jungen Leuten, der hat sich den Fuß verknickt, das erzählt er, und hat aber eigentlich eine andere und kommt also nicht. Und das erfährt sie ganz kurz, bevor ihre Gasteltern abreisen, und weil sie nicht will, dass die sich Sorgen machen, sagt sie also nichts. Mara, plötzlich ist sie ganz allein in dem Haus, in dem immer alles laut und lustig war, und sie denkt sich, wie verbringe ich nun die nächsten 4 Wochen? Und sie fängt erstmal an und macht kleine Ausflüge. Sie darf hat ihre Fahrerlaubnis gemacht, kann mit dem Auto der Gasteltern fahren. Und eines Tages kommt sie von so einem kleinen Ausflug zurück und an der Straße passiert etwas. Also sie sieht eine Gestalt am Straßenrand stehen und vor ihr fährt so ein großer Cola-Truck und der braust vorbei und auf einmal ist die menschliche Gestalt weg. Und sie denkt, um Gottes Willen hat er den jetzt überfahren. Und sie sucht und guckt und findet dort zwischen den Salbeisträuchen einen jungen Indianer, der verletzt ist. Und sie ruft den Krankenwagen, die holen den ab, der sagt kein Wort. Also sie sieht, er ist verletzt, weiß aber nicht, wo das herrührt. Und dann findet sie aber im Gesträuch einen silbernen Cocopelli. Und den, sie denkt, der hat nichts bei sich gehabt, also keine Papiere, gar nichts. Und sie denkt, der ist ihm bestimmt wichtig, will ihm den ins Krankenhaus bringen. Und dort im Krankenhaus sagt der Arzt, die Verletzungen, die waren alt, das war eine Schusswunde am Arm. Und der junge Mann ist gerade verschwunden, der ist also weg. Und Mara geht nach Hause zurück, guckt sich den Cocopelli immer wieder an. Und in den nächsten beiden Nächten ist ihr sehr seltsam zumute. Nachts, also sie hat immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht im Haus, es riecht plötzlich anders. Aus der Bonbonschüssel verschwinden Bonbons und sie kann sich's nicht so richtig vorstellen, was es ist. Und nach 2 Tagen irgendwann morgens will sie dann die Katze füttern und auf einmal steht der junge Mann wieder vor ihr. Als das Fuchsmädchen ihm zulächelte, fühlte er die Welt unter seinen Füßen wanken. Als ihre Finger die seinen berührten, jagte ein Blitz durch seinen ganzen Körper, der ihn beinahe umwarf. Er bekam kaum noch Luft, aber seine rechte Hand schloss sich um den Cocopelli, während die linke instinktiv nach dem Nachtstein in seiner Hosentasche tastete. Ich muss noch dazu sagen, bei den Pueblo-Völkern in New Mexico ist der Hexenglauben sehr, sehr verbreitet, also Geister, Hexer, Hexenglauben. Der Obsidian war noch an seinem Platz, die Apachenträne, die ihn gegen Hexenzauber schützte. Raben kommunizieren nur mit Hexen. Und das Mädchen hatte eindeutig mit dem Raben gesprochen. Den hat die Mara auch gefüttert, so ein Rabe mit Klumpfuß. Obwohl sie ihm unheimlich war, fand er Mara schön. Sie war anders, so vollkommen anders. Alles an ihr war fremd und geheimnisvoll. Die eidechsengrünen Augen, die rostroten Haare und die mondweißen Brüste, die er dauernd vor sich sah, seit er Mara gestern eine Ewigkeit lang beim Umziehen beobachtet hatte. Er hatte Angst gehabt, entdeckt zu werden, doch nicht hinsehen war unmöglich gewesen. Hexen konnten finstere Mächte um sich herum weben wie dunkle Schatten. Manchmal sprangen sie durch geflochtene Weidenreifen, um Tiergestalt anzunehmen. Und in dieser Gestalt entwickelten sie ungeheure Kräfte, mit denen sie anderen Schaden zufügen konnten. War das Fuchsmädchen eine Brucha, eine Hexe? Würde sie gleich vor seinen Augen Tiergestalt annehmen und versuchen, ihn mit ihren Zauberkräften zu verwandeln? Es gab Hexen, die mit einem Wort oder einem Blick töten konnten. Trau keinem Menschen, vor allem keiner Frau, warnte ihn eine körperlose Stimme in seinem Kopf. Sie können sehr hübsch aussehen, doch wenn du ihnen zu nahe kommst, stehlen sie dein Herz und deine Seele und machen dich krank. Er fühlte sich krank. Und das kam nicht nur von den Schrammen und Prellungen, die er am ganzen Körper hatte, oder von der schmerzhaften Wunde in seinem Arm. Er hatte das Gefühl, an einer furchtbaren Krankheit zu leiden, an der er unweigerlich sterben musste. Auf seinen Körper hatte er sich bisher immer verlassen können, doch nun spielte er verrückt. Das seltsame Mädchen hatte ihn verhext, anders konnte er sich nicht erklären, was mit ihm passierte. Der fehlende Atem, das Herzrasen, seine Wortlosigkeit. Plötzlich vernahm er ein hohles Knurren und verspannte sich. Doch das Mädchen verwandelte sich nicht in ein Tier. Es war bloß sein leerer Magen, der sich lautstark meldete. Maras Augen sprühten grünes Feuer und ein klangvoller Laut kam aus ihrer Brust. Sie lachte über das ganze Gesicht. Ihr Lachen brach den Bann und er merkte, dass er sich wieder bewegen konnte. »Du hast Hunger«, stellte sie fest. »Na komm mit, es ist noch was von Lucias köstlicher Hühnerposole übrig.« Mara ging ins Haus und obwohl sie ihm nicht geheuer war, folgte er ihr. Er blieb mit dem Fuß an der kleinen Schwelle unter der Verandatür hängen und kam fast ins Straucheln, so schwach war er vor Hunger und vom Blutverlust. In der offenen Küche näherte er sich Mara bis auf ein paar Meter, war auf der Hut für den Fall, dass ihre Freundlichkeit nur ein Trick war. Stumm sah er zu, wie sie einen Topf aus dem Kühlschrank holte und ihn auf den Herd stellte. Schon bald stieg ihm der köstliche Duft von Hühnerfleisch und grünem Chili in die Nase. Mara schnitt Brot und rührte die Pozole um. Dabei wandte sie ihm einige Male den Rücken zu und er starrte auf ihr verrücktes Haar, das ohne den Halt der Silberspange wild und rot in alle Himmelsrichtungen springen würde. Er konnte sich nicht erinnern, schon mal jemanden mit solchen Haaren gesehen zu haben. Allerdings konnte er sich ja auch sonst an nicht viel erinnern. Als es aus dem Topf dampfte, füllte Mara eine Schüssel mit Suppe und stellte sie auf den großen Holztisch. Dazu ein bunter Teller mit drei dicken Scheiben dunklem Brot. Der köstliche Duft ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen und er musste unaufhörlich schlucken. Außer diesen süßen Bonbons, von denen ihm schlecht geworden war, und dem Katzenfutter hatte er schon seit langem nichts Richtiges mehr gegessen. Nun wühlte der Hunger in seinem Magen wie ein Kojote, der eine Maus ausgrub. Er hatte keine Ahnung, wie er sich verhalten sollte, ob er das Mädchen direkt anschauen sollte oder besser nicht. Mara nickte ihm aufmunternd zu und er setzte sich, griff nach dem Löffel und einer Scheibe Brot. Aber seine Kehle war wie zugeschnürt. Was, wenn das Fuchsmädchen ihm unbemerkt etwas ins Essen getan hätte? Von einer Hexe gereichte Speisen konnten vergiftet sein. Bruchas griffen zu jedem Mittel, um Macht über jemanden zu bekommen, dem sie schaden wollten. »Worauf wartest du denn noch?«, fragte Mara ungeduldig. »Iss!« Kayemo beschloss es zu riskieren. Am ersten Löffel verbrannte er sich Gaumen und Kehle und der Schmerz trieb ihm Tränen in die Augen. Doch er ließ sich nichts anmerken. »Iss«, hatte sie gesagt, also aß er. Bis ins Brot, um den Schmerz zu lindern. Suppe und Brot schmeckten köstlich, viel besser als Katzenfutter und Bonbons. Er vergaß alle Vorsicht und schlang das Essen in sich hinein. Dabei verschluckte er sich und hustete. »Mach langsam«, sagte Mara kopfschüttelnd, »es ist genug da.« Sein Magen füllte sich und es schien ihm, als fülle sich auch die Leere in seinem Inneren. Der Kokopelli war wieder in seinem Besitz, dadurch kam er sich nicht mehr ganz so verloren vor. Aus irgendeinem Grund wusste er, dass der silberne Anhänger wichtig für ihn war, auch wenn er keine Ahnung hatte, in welchem Zusammenhang. Auf einmal wurde er gewahr, wie Mara ihn mit ihren grünen Augen unverwandt anstarrte. Blicke, denen er nicht entkommen konnte. Er schluckte schwer an einem Bissen Brot. Was wollte sie von ihm? Warum sah sie ihn so an, wie kein Mädchen einen Jungen ansehen sollte? Er hatte das Gefühl, sie könne ihm bis auf die Knochen sehen. Hexen können Gedanken lesen und man kann nichts vor ihnen verbergen. Als die körperlose Stimme sich diesmal meldete, hörte er einfach nicht hin. »Du bist wohl nicht sonderlich mitteilsam, was?« Er schluckte trocken. »Du verstehst mich doch, oder?« fragte Mara. Die Worte verstand er, aber einiges von dem, was Mara sagte, klang ziemlich verwirrend. »Verrätst du mir, wie du heißt?« Wenn er nur gekonnt hätte, dann hätte er ihr seinen Namen gesagt, Kayemo. Doch er wusste nicht mehr, wie das ging, sprechen. Seine wunde Zunge lag ihm wie eine Kröte im Mund. Er bewegte die Lippen und benutzte seine Hände, aber Mara sah ihn nur verständnislos an. »Sag mal, kannst du vielleicht gar nicht sprechen?« Das Grün ihrer Augen wurde dunkel und in ihrer Stimme war auf einmal voller Mitgefühl. Rasch schüttelte Kayemo den Kopf, froh, dass die Fragen nun ein Ende haben würden. Doch Mara stand auf und ging zum Küchenschrank, öffnete eine Schublade und kam mit einem gelben Schreibblock und einem Stift zurück. Beides legte sie vor ihm auf den Tisch. »Aber schreiben kannst du doch.« »Ja, das kann er.« Und er schreibt, also sie fragt nun und er schreibt ihr das Wichtigste auf, nur dass Kayemo sich eben einfach nicht wirklich erinnern kann. Und die Mara entscheidet dann, sich mit ihm, also sie muss ihn erst, man muss erst mal duschen, er ist völlig verdreckt und die Klamotten sind kaputt. Er kriegt dann was zum Anziehen und dann entscheidet Mara, mit ihm in die Stadt zu fahren und ihn einfach ein bisschen rumzufahren, um zu gucken, ob er sich an irgendwas erinnern kann. Und hier und da passiert auch was. Und sie fährt dann mit ihm ins Taos Pueblo und also dort kommen weitere Stückchen seiner Erinnerung zurück und ihm fällt auf einmal wieder ein, dass er also hinter dem Pueblo in den Bergen, dass er dort herkommt und dass er dorthin zurück muss, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Und das macht, also sie erbittet sie darum, sie wieder an diese Stelle zu fahren, wo sie ihn gefunden hat. Und heimlich, also die Mara, die hatte ja sowieso schon ihren gepackten Rucksack im Zimmer stehen, weil sie eigentlich mit ihrem Freund Nils in die Berge gehen wollte. Und an dem Morgen, als Kayemo noch schläft, rettet sie ihren Rucksack schnell in den Pickup und fährt dann mit ihm los und bringt ihn zu dieser Stelle. Und sie bringt ihn bis zu einem Schlagbaum und an diesem Schlagbaum steht dann Pueblo-Land, also Indianerland, und betreten für Weiße ist eben strengstens verboten. Und sie sagt dann, okay, dahinter beginnt deine Welt und ich muss hier bleiben. Und er zieht los und als er dann so halb außer Sichtweite ist, schnappt sie sich ihren Rucksack und läuft ihm hinterher. Das ist ein bisschen irrational, aber ja. Und sie macht sich natürlich viele, viele Gedanken, denkt sich, was hat er denn jetzt gemerkt, dass ich hinterhergelaufen bin oder nicht? Und sie macht dann einmal Rast an einem kleinen Fluss und entscheidet tatsächlich umzukehren, weil sie sich denkt, also gut, die Nacht alleine hier in Bergen verbringen, das ist dann doch nichts für mich. Und möchte, die Mara schreibt Tagebuch, die möchte mal Schriftstellerin werden. Und als sie nach ihrem Tagebuch greift, nach ihrem Rucksack, kommt eine Klapperschlange aus zwischen den Steinen hervor und sie fällt dann ganz erschrocken nach hinten. Und in dem Moment sieht sie, wie ein Messer geflogen kommt und der Kayemo, der war schon da. Der hat also genau gemerkt, dass sie ihm gefolgt ist und hat im Prinzip da auf sie gewartet heimlich. Sie ziehen dann also weiter zusammen los. Er erzählt ihr, kann er ja noch nicht, er spricht nicht, aber er zeigt ihr seine Welt mit Gesten und auf was er alles zeigt. Und jetzt lese ich mal das nächste Stückchen. Da sind sie schon ganz schön weit oben in den Bergen. Die Mara musste mal und Kajemo hat sie mit dem Schlangenstock losgeschickt, dass sie diesmal also ordentlich klappert, bevor sie sich da irgendwo hinkauert. Ich hatte meine Hose schon wieder oben, als ich registrierte, dass der Fels mit Zeichnungen bedeckt war. Bildern, die vermutlich vor Tausenden von Jahren in den Stein geritzt worden waren. Ich blickte um mich und sie waren auf nahezu jedem Felsblock oder Stein am Fuße der steilen Wand. Überall Spiralen, Handabdrücke und geometrische Muster. Je genauer ich hinsah, desto mehr Figuren schienen aus dem Felslabyrinth hervorzuspringen. Ich entdeckte Menschen, Tiere und Gestirne in den geometrischen Formen. Ein Adler, eine Eidechse und ein Berglöwen. Sonnen- und Mondsymbole. Sogar einen Kokopelli, den buckligen Flötenspieler. Schließlich sah ich ein paar Schritte weiter im Schatten eines hohen Felsblocks eine aus großen Steinen gelegte Spirale am Boden, in deren Zentrum rote Stäbe steckten. Dieser Ort war wie ein lebendes Wesen. Hier herrschte eine besonders dichte Atmosphäre, das spürte sogar ich, obwohl ich nicht sonderlich mystisch veranlagt war. Ich fühlte mich beobachtet von namenlosen Geistern aus der Vergangenheit, und ein Schauer nach dem anderen rann mir das Rückgrat hinunter. Hier geschah etwas, das ich nicht verstand. Mit einem Mal ging ein Ruck durch meinen Körper und ich fühlte mich wieder im Hier und Jetzt. Das war ein heiliger Ort. Ich hatte hier nichts verloren. Ich drehte mich um und wollte zu Kajemo zurückgehen, als mir plötzlich wieder dieser herbe Raubtiergeruch in die Nase stieg. Den hatte sie schon im Haus immer bemerkt. Ganz langsam wandte ich mich um und sah mich einer riesigen Katze mit bernsteinfarbenen Augen gegenüber. Sie hatte silbergraues, kurzes Fell und eine weißliche Schnauze. Ein Berglöwe. Das große Tier legte die Ohren zurück und fauchte mich an. Seine gelben Fangzähne leuchteten in der Sonne. Mir stockte der Atem. Nur die Steinspirale trennte uns noch voneinander. Mit einem einzigen Satz konnte der Puma bei mir sein. Und das war's dann. Ich war ein vor Angst gelähmtes Beutetier, stand da und war mir sicher, dass diesmal mein letztes Stündlein geschlagen hatte. Welcher Teufel hatte mich geritten, Kajemo einfach so in die Berge zu folgen, bloß weil ich neugierig war und meine Hormone verrückt spielten. Das war dumm und leichtsinnig gewesen. Tödlich leichtsinnig. Plötzlich spürte ich eine Bewegung hinter mir und das Flüstern einer dunklen Stimme verfing sich in meinem Haar. Rühr dich nicht vom Fleck. Hastige Bewegungen wecken ihren Jagdtrieb. Kajemos Stimme traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Er trat hinter mir hervor und stellte sich schützend vor mich. Ich rührte mich keinen Zentimeter, atmete nur noch. Doch in mir geriet alles in Aufruhr, als ich es begriff. Er kann sprechen. Es folgten sanfte Beschwörungsformeln in einer fremden, weichen Sprache. Völlig furchtlos umrundete Kajemo schließlich die Spirale und trat auf das große Tier zu. Mir entfuhr ein geflüstertes Nein, und dann verschlug mir die Angst um ihn den Atem. Doch nichts von dem, was meine Fantasie sich in blutigem Rot ausmalte, passierte. Kajemo kraulte den Berglöwen zärtlich hinter den Ohren und auf einmal hörte ich einen tiefen, brummenden Ton, ein wohliges Schnurren. Zuerst rieb das Tier seinen Kopf und dann seine Flanke an Kajemos Hüfte wie eine zu groß geratene Hauskatze. Zwei geheimnisvolle Geschöpfe, nicht von einer Art, doch beide von dieser mühelosen Schönheit, die man nur in der Wildnis finden konnte. Schließlich grub der Puma seine Krallen in den trockenen Boden, wo sie Muster hinterließen. Wieder sagte Kajemo etwas, diesmal mit etwas mehr Nachdruck in der Stimme. Die Katze trat den Rückzug an und verschwand wie ein grauer Schatten zwischen den Felsen. Geräuschvoll atmete ich aus. Du kannst sprechen. Ich merkte selbst, wie vorwurfsvoll ich klang. Hatte Kajemo mich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt? das Stummsein und sein sich nicht erinnern können, alles bloß Theater, um was zu erreichen, mich in die Berge zu locken, wo er ein leichtes Spiel mit mir haben würde. Nun, das war ihm gelungen. Allerdings bezweifelte ich inzwischen, dass er etwas mit mir anzufangen wusste. Jedenfalls nichts von der Art, was seit einiger Zeit in meinem Kopf herumgeisterte. Kajemu umrundete die Spirale mit bedächtigen Schritten. Meine Stimme, sie war auf einmal wieder da. Du kannst also mit Tieren sprechen, stellte ich fest. Was hast du dem Puma gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass du zu mir gehörst. Soll das ein Witz sein? Empörtes Kopfschütteln. Nein, natürlich nicht. Kajemu machte keine Witze. Eine Sie, sagst du? La Kocha, die Lahme. Ich habe sie als Winzling gefunden und aufgezogen. Ihre Mutter hatte sie verstoßen. Der Berglöwe ist mein Schutzgeist. Kajemus Stimme hatte einen leicht abgehackten, doch melodisch klingenden Tonfall. Und ich glaubte ihm alles, was er sagte. Doch der Schreck saß mir immer noch tief in den Gliedern. Kannst du mich mal in den Arm nehmen, bat ich ihn. Nur für eine Minute. Meine Bitte schien ihn völlig zu überfordern, also warf ich meine Arme um ihn und klammerte mich an seinem feuchten T-Shirt fest. Ich hatte eine Scheißangst, murmelte ich an seiner Brust. jetzt ziehen sie weiter und Kajemu kann sprechen. Die Mara fängt nun an zu fragen, löchert ihn. Und Kajemu stellt sehr schnell fest, dass Sprache eine Falle ist, also dass nun einmal, wo sie weiß, dass er antworten kann, dass das endlos so geht. Was Mara bisher erfahren hat, ist, dass er mit seiner Mutter und seinem Großvater seit 9 Jahren allein in der Hütte in den Bergen lebt und dass er seither nie wieder einem anderen Menschen begegnet ist, was für sie schon ein ziemlicher Schock ist. Und jetzt das letzte Stückchen, das ist also ein Stückchen aus der Fragerunde. Hast du eigentlich jemals eine Schule besucht, wollte Mara als nächstes wissen. Heilige Kachinas, hörten ihre Fragen denn niemals auf? Kajemu schüttelte den Kopf und lief weiter. Mom und Grandpa haben mich unterrichtet. Sie haben mir alles beigebracht, was ich wissen muss. Mara schnaubte leise. Du hattest also nie einen Freund? Wir haben Pferde und ein paar Jahre lang hatten wir einen Hund. Jetzt habe ich Kocha. Ich meine einen Freund, mit dem du reden kannst und Blödsinn machen. Deine Mutter und dein Großvater haben dir offensichtlich alles vorenthalten, was Spaß macht. Das ist Freiheitsberaubung. Wieso hast du dir das gefallen lassen? Es fiel Kajemu schwer, Maras Worten zu folgen. Wenn sie redete, kam er sich vor, als wäre er von einem Schwarm kleiner Vögel umgeben, und ihm wurde schwindlig davon. Sie war ein Mädchen der Worte und er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Zu viele Worte zerstörten die Magie der Dinge. In seinem Volk galt jemand, der pausenlos redete, als gedankenlos. Doch Mara war nicht gedankenlos. Sie dachte nur zu viel mit dem Kopf. Ich hatte Spaß, sagte er. Du hättest Freunde in deinem Alter haben sollen, fuhr sie ungeachtet seiner Antwort fort. Mit ihnen rumhängen, Musik hören, ins Kino gehen, Partys feiern ohne Ende. Partys? Fragte er mit leiser Verzweiflung. Grillen, chillen, Kastenkillen. Was? Ach, vergiss es. Ich glaube, es macht dir Freude, mich zu verwirren, sagte er. Eigentlich nicht, meinte Mara. Tut mir leid. Ich wollte dir mit meinen Fragen nicht auf die Nerven gehen. Das war dämlich von mir. Vielleicht könntest du, statt dich zu entschuldigen, einfach mit dem Fragen aufhören. Ich schüttelte den Kopf. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wieso nicht? Neugierige Fragen stellen ist unhöflich. Unhöflich, dachte ich. Fragen zu stellen ist doch ganz normal, wenn man sich kennenlernen will. Ich stelle dir Fragen und du mir. So läuft es nun mal. Zu fragen ist die Art der Weisen, an Antworten zu kommen. Verblüfft sah ich ihn an. Und wie macht man es auf Indianerart? Man wartet, bis der andere von selbst erzählt. Ich schnaubte spöttisch. glaubst du ernsthaft, du würdest mir freiwillig etwas über dich erzählen? Aber ja, du bist mir nur zu schnell. Das war übrigens schon wieder eine Frage. Vielleicht sollte ich dich von nun an Mädchen, das zu viel fragt, nennen, neckte er mich. Offensichtlich besaß Kajemo doch Humor. Das war eine ganz neue Seite an ihm. Mein Herz schlug schneller. Wenn du schweigst, Mara, so wie jetzt, höre ich dich. Ich schluckte zweimal, wusste nicht, wo ich hinsehen sollte und verliebte mich noch mehr. Okay, so viel zum Lesen. Ja, wie es weitergeht, die beiden gehen immer weiter. Kajimo erinnert sich immer ein Stückchen mehr, aber was sie dann am Ende erwartet in der Hütte, das müssen sie dann selber lesen. Ich bedanke mich.
Herzlichen Dank, Antje Wawendererde. Vielen Dank. Ja, der letzte Lesungsabschnitt, die Fragerunde. Jetzt ist die große Frage. Man hat schon gemerkt, also unser Kulturkreis fragt immer sehr gerne, Kajemo nicht. Ich weiß nicht, ob die Antje es spürt und hört, welche Fragen Sie haben, aber ich glaube, wir können lieber das Mikrofon noch einsetzen. Hat jemand von Ihnen Fragen an die Autorin? So hier im Publikum? Wenn, ja?
Vielen Dank. Macht Appetit. Meine Frage, ich würde gerne wissen, was ein Cocobelli ist.
Der Cocobelli, das ist das bekannteste Symbol aus dem Südwesten. Das ist so ein buckliger Flötenspieler. Der hat also einen Buckel und man sieht die drei so Haare meistens auf dem Kopf und er spielt Flöte und das ist ein uraltes Fruchtbarkeitssymbol. Und er ist das stammt noch aus Anasazi-Zeiten, also den Vorfahren der Pueblo-Indianer, der soll von ganz tief aus dem Süden gekommen sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in New Mexico unterwegs ist, auf jedem T-Shirt, jeder Anhänger, überall ist der Cocobelli drauf.
Ich glaube, hier auch war da, wo war, da ja, war eine hier. Frage.
Hallo, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auf die Recherche, die Sie für die Bücher betreiben. Ich weiß, dass Sie auch die Orte besucht haben, an denen Ihre Bücher spielen. Und ich würde gerne wissen, ob Sie auch wirklich in Kontakt waren dann mit den Native Americans oder ob Sie und vor allem auch, wie Sie dann in Kontakt gekommen sind.
Das war diesmal tatsächlich schwierig. Also ich habe ja viele andere Indianerbücher geschrieben, die oben, weiter oben nördlicher spielen, bei den Prärie-Indianern oder den Nordwestküsten-Indianern. Da war das leichter. Also wenn man da fragt, kommt man schneller in Kontakt. Und im Südwesten, die Pueblo-Indianer, die wollen eigentlich wirklich nichts über ihre Kultur erzählen. Und wenn man mal zugelassen ist, also wenn man sich solche Tänze zum Beispiel angucken kann, in manchen Pueblos darf man das, dann steht immer schon vorher da, wie man sich zu verhalten hat und dass man möglichst keine Fragen stellt. Ich habe einfach versucht, das aus ganz vielen Dingen zusammen, ich bin dann doch in Kontakt gekommen, also gerade jüngere Leute sind nicht so verschwiegen, habe aber gemerkt, dass es auch immer gewisse Grenzen gibt, bis dahin und nicht weiter. Deswegen habe ich auch hinten reingeschrieben, ich musste natürlich das Pueblo erfinden, in dem die Geschichte spielt, weil ich keins nehmen konnte, das es wirklich gibt. Und dann habe ich ganz viel in Santa Fe in der Bibliothek recherchiert, dann mit Leuten gesprochen, die um die Indianer herum leben und habe aus all diesem Versuch die Essenz herauszuziehen und ein ungefähres Bild zu zeichnen dann.
Okay, die letzte Frage jetzt hier vorne.
Dankeschön. Wie sind Sie denn, haben Sie Inspiration bekommen, so ein Buch zu schreiben oder darüber gerade zu schreiben?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist das schon eine ganz alte Geschichte. Die habe ich schon, als ich anfing zu schreiben, vor fast 20 Jahren, hatte ich die schon im Kopf. Und um ehrlich zu sein, hat mich wirklich die Verschwiegenheit der Pueblo-Indianer zurückgehalten, bisher sie zu schreiben. Und dann war ich 2016 in New Mexico, habe mir sehr viel Zeit genommen und habe gedacht, mal schauen, was ich herausfinde. Und ich habe so viel erfahren dann doch und herausgefunden, dass ich dachte, so, nun kann ich meine Geschichte schreiben. Die ist noch sehr viel anders geworden als die in der Schublade war, aber das ist jetzt das, was bei rausgekommen ist. Und mir war halt wichtig, dieses Gegenüberstellen von also wie mit Sprache umgegangen wird, weil die Pueblo-Indianer, da wird nur mündlich erzählt und man kann, die schreiben nicht auf, also sie meinen wirklich, die Magie der Dinge verschwindet, wenn die Worte auf Papier kommen. Und für Mara ist, dass sie will Schriftstellerin werden und für sie ist es ganz wichtig, dass die Dinge aufgeschrieben werden, weil dadurch Erfahrungen auch weitergegeben werden und weil so die Grenzen überwunden werden zu denen, die nach uns kommen und die vor uns waren. Und bei Kayemo ist es immer nur das mündliche Weitererzählen. Also dieser Konflikt, der kommt dann noch vor.
Ja, vielen Dank für Ihre und eure Fragen an dieser Stelle. Vielen Dank, Antje Barbender-Erde, für die Lesung und für die Zeit. Antje Barbender-Erde ist noch eine halbe Stunde hier, direkt hier nebenan, zum Signieren da und anschließend dann bei uns am Arena-Stand. Und wer dann noch die ein oder andere Frage hat, ich glaube, die wird noch gerne beantwortet. Ja, vielen Dank für Ihr Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.